Also Trockenbürsten heißt ja nur Trockenbürsten, aber benutzt sie ja in der Regel mit Wasser, ne, oder mit Cleanser. Weil sonst ist es viel zu hart. Also das sind die weichen Bürsten, da verletzt man sich die Haut. Also da braucht man schon irgendwas, was das Ganze weich macht.
Hi, ich bin Luisa vom Coro Podcast. Im Internet kursieren unzählige Trends und Tipps, die die Hautpflege betreffen. Doch bei den ganzen Trends kann man schon mal den Überblick verlieren. Bringt ein Guaschastein oder Trockenbürsten etwas? Und was hat unsere Haut eigentlich mit unserer Ernährung zu tun? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sarah Bechstein. Sie ist Dermatologin mit eigener Praxis in Berlin und außerdem Gründerin des Startups Formiskin.
Hallo, liebe Sarah. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Freut mich wirklich total, dass du heute Zeit hast und da bist. Und zu Beginn würde ich einfach sagen, stell dich gern einfach mal vor. Wer bist du und was machst du so?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Danke, dass du mich gefragt hast. Ich bin Sarah Bechstein, bin Hautärztin und habe vor 4 Jahren, glaube ich, mittlerweile das Startup Formiskin mitgegründet. Bei Formiskin behandeln wir unter anderem Hautprobleme wie Akne, Rosacea, periorale Dermatitis mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die personalisiert in der Apotheke hergestellt werden und diese werden monatlich angepasst. So haben wir angefangen und jetzt haben wir uns immer breiter aufgestellt. Wir haben also auch noch eine App, mit der man telemedizinisch alle möglichen Hautprobleme behandeln kann und haben jetzt seit neuestem auch eine Praxis in Berlin, wo man auch vor Ort kommen kann.
Richtig cool, klingt richtig, richtig interessant. Wie bist du denn damals überhaupt dann dazu gekommen? Hast du dich schon immer viel mit dem Thema Haut beschäftigt?
Ja, also ich komme eigentlich ganz klassisch aus einer Medizinerfamilie. Das heißt, meine Eltern sind beide Ärzte und haben beide sehr viel gearbeitet, als ich klein war und habe dann unglaublich viel Zeit am Wochenende auch im Krankenhaus verbracht. Das heißt, für mich war eigentlich immer klar, es wird irgendwas mit Medizin. Und ich hatte selber als Jugendliche Akne, also starke Akne. Das hat, glaube ich, mit 12 angefangen und war für mich damals ganz, ganz schlimm, weil das ja, hat relativ früh angefangen, kein anderer hatte das und man wird ja als Teenager auch gehänselt und ich habe die ganze Zeit gedacht, mir ist alles egal, ich will einfach nur, dass meine Haut besser ist und habe damit dann angefangen, mich mit Haut zu beschäftigen. Hatte mein Wissen damals wie aus der Mädchen, Bravo Girl, was ich damals so gelesen habe, ja, da hatte man ja noch Zeitschriften, wo man sich weitergebildet hat und habe dann irgendwelche alle möglichen Masken ausprobiert und irgendwann ist meine Mutter dann damals mit mir zu einer Hautärztin gegangen und die hat mich angefangen zu behandeln. Und das hat wirklich ganz gut geholfen. Und da habe ich gedacht, okay, wow, das ist so cool. Die hat mir so geholfen. Ich finde Haut irgendwie total spannend. Und im Studium habe ich dann ein Praktikum in der Hautklinik gemacht und habe sofort gemerkt, das macht mir so viel Spaß, weil was ich halt einfach wahnsinnig schön finde an der Haut ist, man sieht sofort das Problem. Man kann es gut behandeln. Patienten sind unglaublich dankbar und es gibt sehr, sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. Und deswegen dann war für mich eigentlich immer klar, ich möchte Hautärztin werden.
Wie würdest du dann sagen, sieht deine Hautpflege heute jetzt aus, wenn du früher schon irgendwie ja viel mit Akne auch zu kämpfen hast? Verwendest du sogar die Produkte vielleicht immer noch?
Also ich verwende die Produkte tatsächlich immer noch, andere natürlich. Früher war es so, dass ich den Fehler gemacht habe, das glaube ich viele auch machen am Anfang, wenn sie Hautprobleme haben, dass ich dachte, ich darf gar nichts benutzen. Also ich hatte dann irgendwie Angst, Sonnencreme zu benutzen. Ich hatte Angst, Feuchtigkeitspflege zu benutzen, weil ich dachte, irgendwie alles gibt mir Pickel. Das Resultat war, dass ich dann eine ganz, ganz trockene Haut hatte, dann am Anfang auch ständig Sonnenbrände, was ja auch wirklich man komplett vermeiden sollte. Und mittlerweile ist es so, ich habe immer noch eine zu Akne neigende Haut. Meine Mutter hat auch Akne, das ist bei mir sehr viel genetisch bedingt. Dass ich eigentlich im Prinzip, ich nehme auch die Formiskin-Produkte, also meine eigenen Produkte, aber die Routine grob runtergebrochen, sieht so aus, dass ich ein Reinigungsgel benutze, morgens und abends mit Salicylsäure. Salicylsäure ist eben schönes BHA, reinigt die Poren. Morgens mache ich dann noch Feuchtigkeitscreme drauf und eine Sonnencreme, immer SPF 50, auch jetzt im Winter. Und abends verwende ich einen aktiven Wirkstoff und in der Regel ist das Tretinoin, also Vitamin A-Säure. Kennen viele wahrscheinlich als Retinol, das Tretinoin ist verschreibungspflichtig. Und hat nochmal eine höhere Wirksamkeit und das benutze ich abends als Routine und gelegentlich, wenn nochmal irgendwo ein Pickel kommt, mache ich da ein bisschen Benzylperoxid drauf und Pickelpatches. Großer Fan von Pickelpatches bin ich auch.
Cool. Stimmt das dann bei Vitamin A zum Beispiel, weil du es gerade erwähnt hast, dass du das jeden Abend verwendest? Stimmt das, dass man da erstmal das ein bisschen aufbauen muss, bis man sich daran gewöhnt hat? Oder kann man gleich anfangen, jeden Abend sich da Vitamin A auf die Haut zu schmieren?
Nee, genau, das hast du genau richtig gesagt. Es hängt natürlich ein bisschen ab von der Konzentration, die man hat. Da gibt es auch verschiedene Stärken, die kann man auch langsam steigern. Aber am Anfang muss sich die Haut dran gewöhnen. Und ist auch ein bisschen abhängig von der Jahreszeit. Im Sommer ist die Haut tendenziell lichtempfindlicher. ist aber auch nicht so trocken. Im Winter ist die Haut sehr trocken. Das heißt, da kann sie auch mal eher gereizter reagieren. Man empfiehlt eigentlich am Anfang so zweimal pro Woche anzufangen. Dann kann man das irgendwann auch auf jeden zweiten Tag machen und dann jeden Abend. Und dann kann man die Konzentration noch langsam steigern. Es kann aber nicht jeder bis zu der Maximalkonzentration gehen. Das hängt auch komplett vom Hauttyp ab. Und was kann passieren? Die Haut kann natürlich irritiert werden, kann sehr trocken werden. Und am Anfang, wenn man anfängt, Vitamin A-Säure in seine Routine einzubauen, sei es jetzt Retinol oder das Tretinoin, dann kommt es zu so einem Phänomen der Erstverschlechterung. Das heißt, die Haut wird erstmal schlechter. Es kann sein, wenn man gar keinen einzelnen Pickel hat, dass irgendwie auf einmal so ein Breakout von Pickeln kommt. Das nennt man auch Skin Purging oder in den USA sagt man Retinoid Uglies. Da gibt es auch lauter Blog-Einträge, How I Survived My Retinoid Uglies. Also es ist ein großes Ding da, weil da viel mehr Retinoide benutzt werden. Das sind aber so die ersten 2 Wochen und danach hat man das überstanden und dann ist es gut verträglich.
Klingt super. Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, weil ich mir auch immer dachte, das klingt erstmal erschreckend, wenn man natürlich nicht damit rechnet, dass die Haut erstmal schlechter wird. Aber im Alter, glaube ich, beziehungsweise das soll ja die Hautalterung, glaube ich, auch vorbeugen, ist das bestimmt echt nicht schlecht.
Ich liebe das. Das Tretinoin ist wirklich so mit dem Sonnenschutz, finde ich, für mich eigentlich so der heilige Gral der Skincare, weil du hast bei dem Tretinoin einmal eben diesen porenreinigenden Effekt und zusätzlich regt es die Hautzellerneuerung an. Also das heißt, Falten werden minimiert und es ist super für Anti-Aging, aber auch einfach für ein insgesamt klareres Hautbild.
Weil du vorhin SPF 50 Sonnencreme erwähnt hast, würdest du das auch im Winter dann tragen? Oder reicht das, wenn man, sage ich mal, eine niedrigere Konzentration verwendet? Was empfiehlst du da?
Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man ist, ne? Aber wenn man jetzt sagen wir mal, wir sind in Berlin im Winter, dann reicht auch ein SPF 30. Man darf nicht unterschätzen, dass die UV-Strahlung auch durch eine Wolkendecke durchgeht. Also selbst wenn jetzt irgendwie, ich glaube heute ist auch schon wieder grauer Himmel, ist ja ständig grauer Himmel, selbst da kriegt man UV-Strahlung ab. Es hängt natürlich auch davon ab, wie lange man draußen ist. Aber grundsätzlich empfiehlt man schon auch im Winter jeden Tag SPF 30. Da gibt es mittlerweile ganz schöne Formulierungen, die man wirklich auch täglich verwenden kann. Und es gibt auch, was ich ganz schön finde, ist so getönten Sonnenschutz. Dann kann man manchmal auch sogar auf Make-up verzichten und nimmt einfach diesen getönten Sonnenschutz.
Ja, total. Da hast du quasi Schutz und ebenmäßigen Teint in allem drin.
Genau.
Cool. Hast du schon mal was von dem Trend Double Cleansing gehört? Den habe ich jetzt nämlich so ein bisschen aufgeschnappt gehabt. Wenn ja, kannst du mal erklären, was das genau ist?
Genau, Double Cleansing ist schon länger ein Trend, kommt eigentlich ursprünglich von dieser Korean Skincare. Da gibt es ja auch diese 12-Step-Skincare-Routine, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Da gibt es viele Trends, kommen jedenfalls aus Korea, weil die sehr Skincare-affin sind. Und Double Cleansing bedeutet eigentlich, dass du erst einmal anfängst mit einem ölbasierten Cleanser, damit das gesamte Make-up entfernst und anschließend einen wasserbasierten Cleanser nimmst und damit Schmutzreste entfernst. Und es ist per se eigentlich nicht schlecht, dass man Double Cleansing macht, vor allen Dingen, weil das Öl wirklich auch ganz gut das Make-up lösen kann und anschließend man das Öl ja auch nochmal abwaschen kann, weil das nur mit einem Ölcleanser ist gerade bei Unreinheiten manchmal nicht zu empfehlen. Man muss aber aufpassen mit dem Double Cleansing, denn wenn jemand sehr empfindliche Haut hat, dann kann das auch einfach zu stark für die Haut sein. Ne? Weil beim Cleansing, also man entfernt ja Schmutz und auch Talg, das will man auch, aber wenn zu viel Talg entfernt wird, der Talg ist ja auch der natürliche Schutzfilm auf unserer Haut, kann das auch irritierend und reizend sein für die Haut. Mhm. Ich sage immer, es hängt ein bisschen vom Hauttyp ab. Man selber kann so ein bisschen darauf achten, spannt mein Gesicht jetzt extrem nach dem Reinigen oder ist das in Ordnung? Also man kann auch so ein bisschen versuchen, auf seine Haut zu hören, weil eigentlich sagt die einem auch ein bisschen, was sie braucht.
Mhm. Was verwendest du dann zum Abschminken, sage ich mal? Machst du Double Cleansing regelmäßig?
Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich am Anfang so Angst hatte von allen möglichen Ölsachen wegen Akne und das tatsächlich ist auch immer noch geblieben. Also ich mache kein Ölcleansing, weil da kriege ich sofort und das ist auch wirklich nur, das stimmt gar nicht. Also das heißt, man kann keinen Ölcleanser benutzen, aber bei mir selbst, ich mache das nicht, weil ich immer Panik habe, ich kriege dann doch irgendwie Akne davon, sobald irgendwas mit Öl auf meine Haut kommt. Ich mag auch nicht, wenn man mir irgendwie Massageöl oder so, da kriege ich immer Panik. Ich benutze kein Öl, ich benutze nur Reinigung mit Salicylsäure. Benutze das einmal täglich, benutze das auch beim Duschen, benutze das morgens. Aber auch wenn ich zwischendurch mal irgendwie dusche, beim Sport oder so, mache ich das danach noch und dann Augen-Make-up-Entferner. Wobei ich das Reinigungsgel auch für die Augen benutze, aber zum Schluss nochmal darüber. Also ich mache nur einfach Cleansing sozusagen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, da hat man auch wahrscheinlich so ein bisschen ein Trauma, wenn man schon mal irgendwas nicht so gut vertragen hat oder wenn man schon mal selbst Probleme hatte, dass man dann echt sehr vorsichtig ist.
Das, wo man denkt, das könnte das sein, wenn man dann auf keinen Fall benutzen. Ich glaube, es geht allen so, die Problemhaut hatten oder haben, dass es manche Sachen gibt, die sie gar nicht benutzen wollen.
Glaube ich. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu diesen Beauty-Home-Tools, sage ich mal, die ja gerade auch total im Trend sind. Zum Beispiel dieser Gua Sha-Roller oder Stein, mit dem man ja sein Gesicht so massieren kann. Was hältst du davon so? Und da wird ja, glaube ich, auch gesagt, dass das so einen Anti-Aging-Effekt erzielen könnte. Was hältst du davon?
Genau, dieser Gua Sha-Stein, das kommt ja eigentlich ursprünglich aus der traditionellen chinesischen Medizin. Also daher kommt das eigentlich und wurde jetzt nochmal so in den Schöner, in die Beauty-Trends übernommen. Und da geht es im Prinzip darum, dass man ja diesen Stein nimmt und über die Haut schabt. Ja, und es hat zwei Effekte. Einmal soll die Durchblutung damit gefördert werden von der Haut und dann kann der Lymphabfluss geregelt werden, was dann sozusagen Schwellungen vorbeugen soll. Und man sagt, das kann auch einen hautstraffenden Effekt haben. Ich finde es sehr gut. Ich finde, es hat eine entspannende Wirkung. Also wirkt auf einen selber entspannend, finde ich. Es wirkt auf mich auch entspannend, gerade wenn man den noch ein bisschen kälter macht. Und es kann wirklich, wenn man so ein Puffy-Face hat, das ein bisschen reduzieren. Ob das jetzt auf die Dauer ein extremes Anti-Aging-Mittel ist, sei mal dahingestellt. Also gibt es jetzt keine Daten, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht und hat einen guten Effekt, gerade wenn man irgendwie, man kennt es vielleicht, wenn man wenig geschlafen hat, mir zu viel Alkohol getrunken hat und man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen aufgequollen, dann ist so ein Gua Sha-Stein oder auch so ein Rosenquarzroller richtig schön, um so ein bisschen das Ödem aus dem Gesicht wegzurollen.
Ja, total. Also wenn man den, glaube ich, vorher in den Kühlschrank gibt, dann ist der echt schön kalt und ich kann mir total gut vorstellen, dass man da so ein gepufftes Gesicht ein bisschen straffer wieder bekommt. Ja. Verwendest du sowas dann auch selber?
Ja, sehr gerne. Ich habe einen Rosenquarzroller und auch einen Gua Sha-Stein. Ich bin manchmal ein bisschen bequemer und ich mache diesen Rosenquarzroller, mache ich ins Eisfach morgens, weil ich finde dann dieses Rollen ist nochmal ein bisschen, geht noch ein bisschen schneller als mit dem Gua Sha-Stein, aber am Wochenende benutze ich gerne diesen Gua Sha-Stein auch.
Ich glaube, das ist auch ein schönes Ritual am Morgen, um wach zu werden.
Genau, das ist wirklich ganz schön. Das finde ich ganz entspannt dann morgens.
Was hältst du dann von Trockenbürsten? Das habe ich nämlich jetzt auch öfter schon gesehen. Das soll ja, glaube ich, auch den Lymphfluss anregen. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja, bei Trockenbürsten muss man ein bisschen gucken. Es gibt ja verschiedene Stärken von Trockenbürsten. Also es gibt ja so leichte, medium und stark. Also es gibt verschiedene Bürstenstärken. Da muss man extrem drauf achten. Ich finde, diese leichten Bürsten kann man gut auch unter der Dusche verwenden. Also Trockenbürsten heißen ja nur Trockenbürsten, aber benutzt sie ja in der Regel mit Wasser, ne, oder mit Cleanser. Weil sonst ist es viel zu hart. Also selbst die weichen Bürsten, da verletzt man sich die Haut. Also da braucht man schon irgendwas, was das Ganze weich macht. Die weichen Bürsten sind zum Beispiel sehr schön für Dekolleté und Rücken, gerade wenn man dazu Unreinheiten neigt, weil das so einfach wie so ein bisschen so ein Peeling ist. Und dann kann der Teig da besser abfließen, denn wir haben auch am Rücken hinten und an der Brust vorne Teigdrüsen, weshalb ja viele auch kennen, man hat da manchmal so ein paar Pickelchen. Also das ist da wirklich sehr schön. Und die etwas mittelstarken, starken Bürsten, die kann man nehmen für Lymphabfluss, indem man Beine und Arme bürstet, hat auch einen sehr, sehr schönen Effekt. Angeblich sagen manche, das würde auch gegen Zellulite helfen. Das halte ich jetzt für mal dahingestellt. Also es ist wirklich schön, um die Durchblutung zu fördern oder eben im Bereich Rücken und Brust für die Unreinheiten. Aber Zellulite hat das keinen Effekt drauf.
Das heißt, du würdest es auch eher empfehlen, dann in der Dusche selber zu verwenden mit Wasser und einem Cleanser.
Ja,
auf jeden Fall.
Weil sonst, also wenn man sonst so eine Bürste benutzt, also ja, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Trockenbürste benutzt hast, aber das ist einfach, also macht die Haut kaputt, wenn du einfach mit so einer Bürste darüber gehst. Das ist also auf gar keinen Fall. Man sollte das schon eher mit dem Duschgel benutzen und dann auch gucken, wie stark die Bürste ist und was man da auch wirklich verträgt.
Ja, ich habe tatsächlich noch nie eine benutzt gehabt, aber natürlich schon öfter Videos gesehen, auch von Frauen mittleren Alters, die darauf schwören und sagen, das hilft, die Haut straff zu halten.
Also ich finde es schön. Ich weiß nicht, wenn du bei den Videos, ob die es da trocken gemacht haben. In der Regel hat man es schon so ein bisschen angefeuchtet zumindest. Macht auch in der Dusche eigentlich mehr Sinn, als sich da trocken zu müssen. Das ist schon schön. Aber das kann man nicht so oft machen. Also nicht täglich. Würde ich jetzt so zweimal die Woche machen ungefähr.
Ja, das trägt bestimmt auch die Hautschuppen gut ab, wie so einen peelenden Effekt dann.
Genau. Und im Gesicht würde ich es jetzt nicht unbedingt verwenden. Ich würde es am Körper verwenden. Die Haut im Gesicht ist dann doch wieder zu empfindlich. Also da würde ich dann eher mit dem Rosenquarzroller und dem Gua Sha-Stein arbeiten.
Es gibt ja auch diese Bürsten, glaube ich, fürs Gesicht, oder?
Wurden ja auch mal gehypt, diese Gesichtsreinigungsbürsten. Der Hype wurde auch ziemlich beendet. Es gibt die ja auch immer noch. Das Problem ist bei denen einfach, dass sich in diesen Bürsten schon sehr viele Bakterien sammeln. Man muss die regelmäßig wechseln. Wenn man das jetzt nicht macht, dann ist es eigentlich eher ein schlechterer Effekt. Und im Prinzip reicht fürs Gesicht wirklich einmal eine Reinigung mit Wasser und einem Reinigungsgel. Da braucht man jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich eine Gesichtsbürste.
Stimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann nach ein paar Mal Reinigen wirklich ja dreckig eigentlich ist. Man sieht ja selber, wenn man zum Beispiel seine Haare kämmt, hat man da ja auch nach einmal kämmen schon echt ein paar Haare drinnen. So wird das mit der Bürste auch sein.
Ja, oder mit Zahnbürsten, ja, die wechselt man ja dann auch. Und das ist halt natürlich im Gesicht, wenn dann da Bakterien drauf sind, das bleibt dann alles da hängen. Also deswegen, ich bin nicht so ein Riesenfan von Gesichtsbürsten. Da Wäre besser mit gewaschenen Händen.
Ja, stimmt. Ansonsten würde ich mal zu dem Thema Ernährung und Haut switchen. Es ist ja, sag ich mal, ja bekannt, dass unsere Ernährung auch ja einen großen Einfluss haben kann auf unsere Haut. Wie würdest du denn sagen, wirkt sich das alles, was man isst, auf unsere Haut aus?
Also die Ernährung hat auf jeden Fall einen Effekt auch. Es hängt so ein bisschen davon ab, was für ein Hautproblem man hat. Zum Beispiel bei Neurodermitikern, die haben ja viele auch Lebensmittelunverträglichkeiten oder da können sich Lebensmittel wie zum Beispiel Milchprodukte, auch Eigelb letztendlich, auch auf die Haut auswirken. Bei entzündlichen Erkrankungen grundsätzlich, also dazu gehört auch die Akne und die Schuppenflechte und eben die Neurodermitis. Aber auch bei einer ganz normalen Haut sagt man, dass eigentlich Nahrungsmittel, die man meiden sollte, sind zum Beispiel wirklich Milchprodukte. Also Kuhmilch kann sich wirklich schlecht auf die Haut auswirken. Das hat den Grund, dass in diesen Kuhmilchprodukten ein Hormon drin ist, das IGF-1, das Insulin-like Growth Factor 1. Das ist ein Wachstumshormon, das haben wir auch in uns drin, vor allen Dingen in der Pubertät. Das führt dazu, dass wir eben erwachsen werden, wachsen und sich da eben auch die sekundären Geschlechtsmerkmale primär ausbilden. Aber das hat dann hinterher keine Funktion mehr. Und wenn wir eben dieses IGF-1-Hormon zu uns nehmen, dann kann es zu einer Stimulation der Talgdrüsen kommen und dann eben zu einer Verstopfung davon. Also Kuhmilchprodukte sollte man eher vermeiden. Da gibt es auch Studien, dass wenn man zum Beispiel 200 Milliliter Milch zu sich nimmt pro Tag Kuhmilch, kann das Akne fördern. Und 200 Milliliter Milch ist ja jetzt ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato. Ja, das ist ja nicht so viel. Das heißt, Kuhmilch eher darauf verzichten. Und was auch nicht gut ist für die Haut, sind Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, also zuckerreiche Nahrungsmittel, wie zum Beispiel ja, eben alle möglichen Formen von Süßigkeiten, aber auch Nahrungsmittel, eben, die den glykämischen Index schnell ansteigen lassen. Dazu gehört ja eben auch weißer Reis, weißes Mehl, dass man das tendenziell auch vermeidet. Es gibt auch Nahrungsmittel, die gut sind für die Haut. Dazu gehören eben vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, sehr viel in Fisch und Leinsamen vorhanden. Die sind nämlich sehr entzündungshemmend. Die können eben auch bei Akne und Psoriasis, also Schuppenflechte, gut helfen. Und was auch gut ist für die Haut, sind Antioxidantien, wie zum Beispiel Beeren und dann Nüsse, Samen. Das kann wirklich so die Hautgesundheit unterstützen, indem die Zellerneuerung angeregt wird und auch Entzündungen reduziert werden im Körper.
Kurze Frage, du hattest erwähnt Eigelb, dass das auch schlecht für die Haut sein könnte. Weißt du genau warum?
Das ist nur bei Neurodermitikern so. Also deswegen eigentlich hat das sonst keinen Effekt, aber Neurodermitiker haben häufig eine Eigelballergie und deswegen wird deren Haut auch schlechter, weil sie eben allergisch darauf reagieren und dann reagiert die Haut mit. Grundsätzlich sind Eier aber nicht schlecht für die Haut. Also wenn man jetzt damit nichts am Hut hat und keine Eigelballergie hat, dann spielt das keine Rolle.
Ja, weil das hatte ich tatsächlich noch nie gehört, aber auch Wahnsinn, dass das so mit Neurodermitis zusammenhängen kann oder zumindest bei vielen zusammenhängt.
Ja, was auch, wenn man beachten muss, gibt viele Lebensmittel, gerade wenn man zu Allergien neigt, die eben sehr histaminreich sind. Dazu gehören Erdbeeren, Tomaten, eben auch Rotwein, dass das auch, und in manchen Käsesorten ist das auch drin, das kann auch dazu führen, dass man Hautausschlag bekommt, Jucken und Brennen. Die Betroffenen kennen das aber in der Regel, sind diese histaminhaltigen Nahrungsmittel. Und das kann sich eben auch so auf die Haut auswirken, also schlecht auf die Haut auswirken.
Also wie sieht denn bei dir so die alltägliche Ernährung aus? Achtest du viel drauf, dass du so Antioxidantien zu dir nimmst und ja vollwertige Lebensmittel?
Ja, ich versuche eigentlich mich grundsätzlich, natürlich mit Ausnahmen, aber ich versuche grundsätzlich auch unter der Woche mich sehr bewusst zu ernähren. Ich achte darauf, dass meine Ernährung sehr proteinreich ist und ich eigentlich von allem so ein bisschen was dabei habe. Also ich esse viel Salat, viel Gemüse, aber auch viele Antioxidantien, also im Sinne von Beeren und Nüsse als Snack. Und vermeide tatsächlich eben auch Kuhmilch, weil ich da auch wieder seit langem, eben auch seit meiner Pubertät, da eben diese Assoziation mit Akne habe und deswegen auch eine Abneigung habe von Kuhmilch, weil ich sofort denke, meine Haut wird davon schlecht. Obwohl das auch nicht bei jedem der Fall ist. Man kann, wenn man sich unsicher ist, auch Kuhmilch einfach mal weglassen und gucken, macht es einen Unterschied oder nicht. Dann kann man sonst auch wieder benutzen. Und grundsätzlich gibt es ja eh einen ziemlichen Trend weg von der Kuhmilch und mehr zu pflanzlichen Alternativen.
Ja, voll. Also es wird ja, glaube ich, echt in jedem Café jetzt auch Hafermilch oder Sojamilch angeboten. Da gibt es ja echt noch eine riesige Auswahl schon. Hast du bei dir dann selber auch einen Unterschied gemerkt, wenn du bestimmte Lebensmittel weglässt, dass es dir irgendwie besser geht?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich besser, finde ich. Ich glaube, das merkt man auch. Also mir geht es grundsätzlich besser, wenn ich jetzt irgendwie auf Süßigkeiten wie Schokolade oder sowas verzichte. Klar, wenn ich das mal mache, das ist okay, aber wenn ich mich grundsätzlich in Anführungsstrichen schlechter ernähre, ist mein Energielevel schlechter, mein Stresslevel ist höher, meine Haut ist schlechter. Also das hat, finde ich, einen direkten Effekt, also auf mein Gesamtwohlbefinden und damit natürlich auch auf meine Haut.
Hast du dann schon mal, ich glaube, Gerstengras und Kurkuma sind nämlich auch so bekannt dafür, dass sie so einen antioxidativen Effekt haben. Hast du das schon mal ausprobiert, ob das deiner Haut oder allgemein vielleicht der Haut deiner PatientInnen auch gut tut?
Ja, das gibt ja auch gerade mal dieses, war das nochmal, diesen Golden Smoothie oder Golden Drink, goldene Milch.
Goldene Milch, ja.
Ich mag einfach überhaupt kein Kurkuma. Es soll einen positiven Effekt haben, aber ich finde Kurkuma ganz furchtbar. Ich mag den Geschmack nicht. Ich finde, das ist auch immer so, das macht einen riesen Dreck mit diesem ganzen gelben Zeug. Also ich, für mich ist es nicht. Ja, schmeckt mir nicht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es so das Wundermittel ist. Also ich habe aufgehört, mich durch Sachen zu quälen, weil ich dachte, sie bringen irgendwas, weil man kann dann auch nur begrenzt was dann mit solchen Methoden erzielen.
Ja, wahrscheinlich auch mit Gerstengras, oder hast du das schon mal ausprobiert?
Gerstengras habe ich auch ausprobiert, das ist auch nicht schlecht, das schmeckt mir zum Beispiel eigentlich auch ganz gut, aber das hat jetzt auch nicht den Rieseneffekt. Ne? Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Sachen, man sollte sich bewusst ernähren, darauf achten, dass man eben viele Nährstoffe hat, aber ich glaube, es gibt nicht den einen super Wirkstoff, mit dem man jetzt sagt, da wird die Haut extrem gut durch.
Wie würdest du dann sagen, hängen Haut und Ernährung zusammen? Oder was spielt bei dir die wichtigere Rolle? Die richtige Skincare oder Ernährung oder vielleicht 80-20? Was sagst du?
Ich würde mal sagen, beides ist gleich wichtig. Also eine gesunde Haut kommt von innen und von außen. Und da ist nicht das eine wichtiger als das andere. Ich habe teilweise Patienten, die haben das versucht, nur mit ihrer Ernährung in den Griff zu bekommen. Dann haben wir angefangen, von außen zu behandeln und die Kombination war gut. Ich hatte Patientinnen, die wollten es nur von außen machen, aber die Ernährung war nicht gut. Da habe ich dann Ernährungstipps gegeben. Also ich glaube, beides ist gleich wichtig. Man muss ja davon ausgehen, wenn man grundsätzlich sich nicht gut oder in Anführungsstrichen nicht ausgewogen ernährt. Abgesehen von der Haut ist es natürlich auch so, das Fitnesslevel geht runter, es ist Stress für den Körper. Wir haben einen hohen glykämischen Index. Dieser ganze Stress wirkt sich natürlich zusätzlich auch noch negativ auf die Haut aus und spiegelt sich in der Haut wieder. Das heißt, wenn wir auf eine gesunde Ernährung achten, zeigt sich das auch in unserer Haut und kombiniert, je nachdem, was für ein Problem man mit der Haut hat, kombiniert mit der richtigen Therapie nach außen, dann ist eine Kombination von innen und außen eigentlich das Beste.
Ist wahrscheinlich wirklich bei meisten so. Balance is key und genau. Das gilt für beides. Jetzt, wenn du zum Schluss noch irgendwie ein, zwei Tipps geben könntest, die dir vielleicht auch schon irgendwie in der Praxis begegnet sind, was wäre das denn so?
Also ich finde das Allerwichtigste, und man hört es überall und ist wahrscheinlich auch nicht der absolute Geheimtipp, aber es ist wirklich so, ist jeden Tag Sonnenschutz zu verwenden. Man sieht wirklich einen Unterschied, weil jetzt ab den 30ern, Mitte 30, man kann es den Leuten ansehen, ob die Sonnenschutz benutzen oder nicht, weil wirklich die Haut irgendwann Lichtschäden zeigt. Und irgendwann mit 40, 50 sieht man dann enormen Unterschied. Also wirklich jeden Tag Sonnenschutz verwenden, sich dann geeigneten Sonnenschutz raussuchen, den man dann in seine Routine integriert. Das ist extrem wichtig. Dann zweitens würde ich sagen, nie ungeschminkt ins Bett gehen. Das ist auch extrem wichtig, wirklich immer diesen ganzen Schmutz drüber machen. Selbst wenn man keinen aktiven Wirkstoff benutzt, wenigstens ein Reinigungsgel, dass man das, auch wenn man extrem müde ist, immer sich abschminken. Und drittens, regelmäßiges Wechseln von dem Bettzeug. Weil da ist man immer wieder überrascht, aber man sollte auf jeden Fall mindestens einmal die Woche seine Bettwäsche wechseln und bei den Kissen eigentlich dann eher noch zweimal die Woche. Weil man schläft ja jeden Tag mit seinem Gesicht drauf, auch wenn das gereinigt ist. Das sollte man auf jeden Fall ein bis zweimal die Woche wechseln. Und mal neue Handtücher fürs Gesicht. Nicht Gesicht und Körperhandtuch miteinander benutzen. Also halt man nicht das, was man am Körper abtrocknet, dann noch ins Gesicht.
Ja, da sind auch ein paar Tipps dabei, die ich auch unbedingt noch befolgen muss. Das mit dem Handtuch und aber auch mit der Bettwäsche, das ist echt, würde ich sagen, wahrscheinlich voll der Geheimhack auch. Ich glaube, das macht man wirklich nicht ganz so häufig, dass man da seine Bettwäsche wechselt oder auch die Handtücher.
Aber einmal die Woche sollte man schon waschen, aber das kann man auch sonst zwischendurch mal umdrehen. Aber man darf nicht vergessen, man liegt da ja jede Nacht mit dem Gesicht drauf, nicht? Und das ist auch mehrere Stunden.
Ja, ja, bestimmt. Und da sammelt es nicht nur von der Haut was, sondern auch hier von der Kopfhaut.
Von den Haaren, genau.
Ja, sehr wichtig. Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank für deine Insights, für deine Tipps, für deine Zeit. Es hat mir wirklich ja sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Sehr gerne, ich danke dir auch. Und ja, freue ich mich, wenn wir uns irgendwann bald wiederhören.
Wir wissen jetzt, dass Sonnenschutz zu jeder Skincare-Routine gehören sollte. Und das auch im Winter mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 und auch im Wolkenverhangen in Deutschland. Das war auch für mich ein Learning. Außerdem werde ich bei der Trockenbürste jetzt immer darauf achten, sie anzufeuchten, sonst könne man seine Haut schnell verletzen, so Dr. Sarah Bechstein. Und bei meiner Ernährung werde ich auf jeden Fall mehr Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien wie in Fisch, Beeren und Samen essen, weil sie Entzündungen im Körper reduzieren und die Zellerneuerung anregen können. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.